herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute haben wir das spannende Thema E-Mail-Verschlüsselung und ich glaube, das Thema kann man noch wesentlich weiter fassen in andere Bereiche. Und als Gast habe ich heute den Stefan Zink dabei. Hey Stefan, schön, dass du dabei bist und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer ja dich kennenlernen können.
Gerne. Hallo Carsten, danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich wirklich wahnsinnig über die Einladung. Ja, wie du schon eingeleitet hast, ich bin Stefan Zink. Hier bei Net at Work bin ich Director für Professional Services und Business in der Business Unit für NoSpam Proxy. Habe eine schon eine relativ lange Historie bei Net at Work. Bin jetzt im 25. Jahr, also im März 2000 habe ich hier angefangen. Damals noch als Systemingenieur, unter anderem für Themen wie Microsoft Exchange und so weiter. Und mit unserem damaligen Werkstudent war er damals noch, Henning Krause, haben wir damals dann den NoSpam Proxy angefangen zu entwickeln. Also er hat entwickelt, ich habe das technisch begleitet und irgendwie hat sich daraus ein Produkt entwickelt, was jetzt seit 20 Jahren am Markt ist und bei über 6.000 Kunden im Einsatz ist.
Wow, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Vorstellung und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Spam bzw. E-Mail-Verschlüsselung hatten wir uns ja als erstes Thema rausgenommen. Ich kann von mir nur aus sagen und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufschlauen, ich finde dieses Thema grausam. Also auf der einen Seite, ja, ich weiß und ich glaube viele Anwender wissen auch, eigentlich verschicken wir die ganze Zeit Postkarten über das Internet, wo jeder der möchte, mal mehr, mal weniger mitlesen kann. Mhm. Aber selbst ich als jemand, der in der IT arbeitet, finde das Thema mit der Verschlüsselung nicht ganz so benutzerfreundlich. Kannst du uns da mitnehmen? Hast du Ideen, woran das liegt? Vielleicht können wir da anfangen. Und welche Ideen es gibt, um das vielleicht einfacher und besser hinzukriegen?
Gerne. Ja, also das höre ich nicht zum ersten Mal. Da kann ich dich beruhigen, auch wenn du schon lange in der IT bist. Wie gesagt, das sagen auch ganz, ganz viele andere Leute, die das erste Mal mit dem Thema in Berührung kommen. Und nachdem so der erste Einstieg gemacht ist, wenn man verstanden hat, wie es überhaupt funktioniert, wie zum Beispiel mit den ganzen Zertifikaten, wer braucht welches Zertifikat und wo sind welche Schlüssel, dann kommen so die ersten Fragen, das überrollt mich jetzt hier gerade. Und das kommt eigentlich immer dann zum Tragen, wenn man so über das klassische E-Mail-Verschlüsselungsszenario nachdenkt. Und das ist ja das, was eben einsteigt, dass ich E-Mail ein Zertifikat besorge irgendwie und das auf meinem Notebook zum Beispiel installiere und dann fange ich an, E-Mails zu verschlüsseln. Das kann man machen, das funktioniert auch, aber spätestens dann, wenn man seine E-Mails auch auf dem Smartphone lesen will, dann stößt man schon auf die erste Hürde.
Ja,
da das kann ich sie nämlich auf einmal nicht mehr lesen.
Ja.
So, und dann fängt man an, das ist vielleicht keine gute Idee gewesen, wie ich jetzt hier gestartet bin. Und da gibt es mittlerweile sehr einfache Lösungen. Man kann das Ganze nämlich nicht nur auf den einzelnen Geräten machen, also zum Beispiel auf dem Notebook oder auf dem Smartphone, wo ich das Ganze auch synchronisieren muss mit den Zertifikaten, sondern es gibt sogenannte E-Mail-Verschlüsselungs-Gateways. Diese Gateways haben den charmanten Vorteil, dass die ganze Verschlüsselungs- und Signatur- und Zertifikatsmagie, die passiert einzig allein auf dem Gateway. Und der Einzige, der da wirklich Kenner haben muss, ist dann der Administrator. Die User, die dann geschützt werden, die wissen wohl, dass es da was gibt und die wissen auch, dass die E-Mails, die ich jetzt versende, mit so einem schicken Schleifchen versehen werden und auf der gegenüberliegenden Seite als solches erkennbar sind. Aber der User selber muss nichts machen. Das ist das Schöne dabei. Er muss auch nicht mal geschult werden.
Heißt aber vermutlich, wenn ich es richtig verstehe, dass, ich nenne es jetzt mal die letzte Meile, also von dem eigenen Mail-Server zum Client, da ist diese Verschlüsselung dann nicht mehr dabei, wenn das Gateway dazwischen hängt oder verstehe ich das falsch?
Ne, vollkommen richtig, genau. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um nochmal zu unterscheiden, dass es verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Das eine ist einmal die Verbindungsverschlüsselung, also die Verbindung, über die jetzt diese E-Mail ausgetauscht wird. Das nennt man weitestgehend TLS. Früher nannte man das noch SSL. Jetzt ist das die TLS-Verschlüsselung. Also da wird die Verbindung als solches verschlüsselt, aber die Nachricht geht unverschlüsselt durch. Und wenn ich die Nachricht verschlüssel, dann spricht man von der Inhaltsverschlüsselung. Und das ist die eine Unterscheidung, die man machen muss. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen eben der Gateway-basierten Verschlüsselung und der Client-basierten Verschlüsselung. Also Client-basiert heißt, ich habe meinen Kram auf dem Notebook installiert. Letzteres wird nicht selten so als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bezeichnet. Ich tue mich ehrlich gesagt mit dem Ende-zu-Ende-Begriff sehr, sehr schwer, weil der Administrator bestimmt am Ende des Tages, wo ist denn das Ende von meinem Verschlüsselungstunnel, also für die Inhaltsverschlüsselung. Der einzig und allein bestimmt, wo ist das Ende und ob das Ende jetzt auf deinem Gateway ist oder auf dem Client ist. Das hat für den externen Kommunikationspartner eigentlich, spielt keine Rolle, sondern ich als Administrator bestimme, wo ist denn mein Verschlüsselungsende. Und die letzte Meile ist genau richtig beschrieben, was die Inhaltsverschlüsselung angeht, die endet dann am Gateway und als Administrator muss ich dann dafür Sorge tragen, dass die E-Mail-Nachricht dann möglichst sicher in das Postfach übertragen wird und auch im Postfach selber als solches sicher ist. Also da sprechen wir dann schnell von der Zugriffssicherung, also Multifaktor-Authentifizierung etc. pp. Aber das würde jetzt den Rahmen des Podcasts deutlich sprengen, denke ich.
Ja, ja, aber es ist ja schon mal, allein diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die du gerade genannt hast, helfen ja schon mal, um das besser zu sortieren. Und das, was vielleicht bei den Anwendern, aber wie gesagt, bei mir auf jeden Fall immer wieder zum Problem führt, selbst wenn ich eine Mail bekomme, die verschlüsselt ist und ich mir denke, yay, super, jetzt habe ich ja das Zertifikat und Outlook müsste sich das merken. Und wenn ich jetzt etwas verschlüsselt raussenden möchte, klappt das? Jetzt kann sein, dass einfach mal ich als Benutzer der Doofe bin, will ich nicht ganz ausschließen, aber ich habe immer den Eindruck, Outlook macht das so nach Belieben. Manchmal speichert er das Zertifikat und dann funktioniert das und ich suche dann in den Kontakten und habe ich da was falsch gemacht. Bin ich in Anführungsstrichen zu doof oder ist das auch deine Erfahrung?
Das ist auch meine Erfahrung. Gut, letztendlich habe ich selber jetzt schon länger keine clientbasierte Verschlüsselung mehr gemacht, muss ich gestehen. Ja. Also gut, in meiner Demo-Umgebung natürlich, aber das ist halt eine Demo-Umgebung. Die ist alles andere als natürlich gewachsen, sondern die habe ich mir so zusammengebaut, dass es natürlich funktioniert. Aber nennen wir es in the wild, stoß auch ich an dieselben Probleme wie du. Also Outlook hat da irgendwie ein, nennen wir es vorsichtig, Eigenleben, wo nicht jeder weiß, wann könnte das sein. Ich habe eine Theorie, so Zertifikate kommen ja immer von einer Zertifizierungsstelle. Und da spielt es dann eine Rolle, ist diese Zertifizierungsstelle vertrauenswürdig, also hat sie einen sogenannten Public Trust oder eben nicht, ist sie selber signiert, da fängt es ja schon an zu unterscheiden und Outlook, denke ich, macht auch diese Unterscheidung. Also wenn Outlook sieht, das Zertifikat des Absenders ist jetzt hier nicht getrustet, dann verwendet es wahrscheinlich nicht, davon gehe ich zumindest aus, solche Unterscheidung. Und dann gibt es noch ein zweites Merkmal in Zertifikaten, da steht ja immer die E-Mail-Adresse des Absenders drin. So, und jetzt gibt es ja, also ist vor allem aufgekommen in Zeiten eben der Verschlüsselungsgateways, sogenannte Domain-Zertifikate. Wir als Gateway sind ja in der Lage, zum Beispiel E-Mails, die mit der Domain der Nosum-Proxy.com gesichert werden, die werden mit einem und demselben Zertifikat immer abgesichert. Und dann kommt zum Beispiel eine E-Mail von Stefan Zink at Nosum-Proxy.com bei dir an, signiert wurde sie aber mit einem Zertifikat, wo dann Gateway at Nosum-Proxy.com drinsteht. Und damit tut sich Outlook natürlich auch schwer. Jetzt unter uns gesprochen, bin ich auch kein Riesenfan von Domain-Zertifikaten. Das funktioniert, ist alles schick und ich kann das inhaltsverschlüsseln und vielleicht von Gateway zu Gateway ist das auch eine gute Idee. Aber ich weiß ja nicht, ob auf der anderen Seite ein Gateway ist. Ich habe ja keine Ahnung. Also vielleicht macht die gegenüberliegende Seite ja eine clientbasierte Verschlüsselung und dann finde ich das immer nicht nett, wenn ich dann selber mit einem Domain-Zertifikat signiere. Das kommt dann einfach häufig zu Problemen. Deswegen bin ich eher der Fan von Personenzertifikaten. Damit bin ich immer auf der grünen Seite.
Finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Theorie. Also ist vielleicht doch kein Bug, sondern ein Feature von Outlook. Glauben wir das einfach mal. So perfekt. Genau. Okay, dann habe ich verstanden. Jetzt weiß ich beim Thema Gateway-Zertifizierung, da bin ich bis jetzt Leidtragender insoweit. Ich mache das, wenn ich es mache, mit der Person oder mit der, ja genau, Personenzertifizierung vom Client aus. Und manchmal passiert es mir, dass mir jemand hinter eine Mail schickt, die ich selber nicht öffnen kann. Und ich mir denke so, oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Und der Hintergrund ist, ich habe offensichtlich mehrere Zertifikate da draußen. Eins über mein Dativ-Account, was wohl öffentlich ist. Eins, was ich selber gemacht habe. Und ich hatte mal irgendwann lang, ist glaube ich her, von dTrust noch eins. Und offensichtlich scheint sich das Gateway auf der Gegenseite draußen umzuschauen und zu gucken, welche Zertifikate gibt es und eins davon dann als das nehme ich jetzt zu adressieren, womit ich dann äußerst peinlich immer zurückschreiben muss, vielen Dank für Ihre Mail, könnten Sie die nochmal mit einem anderen Zertifikat bitte verschlüsselt schicken? Was natürlich auch wieder das Thema, wo ich denke so, oh, es ist so ein bescheidenes Thema, aber es ist richtig, ne? Also im Grunde genommen, entweder nimmt er das Zertifikat, wenn ich eine Mail dorthin gesendet habe, oder er sammelt einfach öffentlich, was da so zu finden ist von mir.
Genau so ist es. Also aus unserer Sicht zum Beispiel, wir nennen das Harvesting, also jede eingehende E-Mail, die eine Signatur hat, schickt in aller Regel immer den öffentlichen Schlüssel mit. Wenn wir den nicht kennen, nehmen wir den und sofern er schon vertrauenswürdig ist, verwenden wir den natürlich auch sofort. Das heißt aber, dass du aktiv mit einem richtigen Zertifikat verschickt hast, mit dem du dann auch entschlüsseln kannst. Ne? Also das ist sicherlich von Vorteil, dieses Verfahren. Ja. Aber dann gibt es diese öffentlichen Schlüsselserver und auf die hast du wahrscheinlich gerade angespielt. Die sehen natürlich nochmal andere Zertifikate. So etwas betreiben wir auch, solche Schlüsselserver. Und wir fragen dann die einzelnen Zertifizierungsstellen, unter anderem dTrust, ab. Ich möchte jetzt eine E-Mail schicken an den Carsten Und guck doch mal nach, ob du da bei einem der Trust Center, die der Schlüsselserver kennt, ein Zertifikat findest. Und dann nehmen wir genau das. Und wenn wir vorher keinen Kontakt hatten, dann ist das für uns das Zertifikat, weil das kommt ja von einem Trust Center, das ist ja im Internet bekannt, ne? Und im schlimmsten Fall ist es eben eins, das du gar nicht mehr hast. Nicht selten sind es Zertifikate, die dann, ja, DTrust ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das ist eine herausragende CA, ohne Zweifel. Aber viele Leute kaufen sich Zertifikate dort, weil sie es müssen, um an irgendwelchen Ausschreibungen teilzunehmen. Nehmen das und dann, ja, sale and forget oder buy and forget, dann ist es irgendwo im Nirvana. Von DTrust ist es aber offiziell herunterladbar und damit für uns als Gateway dann auch, ja, steht zur Verfügung. Und das ist ja da und dann können wir damit verschlüsseln und du stehst dann im Regen.
Perfekt, als wenn du in meinen Kopf hättest reinschauen können. Genau das ist der Fall. Für Ausschreibung habe ich das besorgt und ist aber nicht das, mit dem ich halt arbeite tagtäglich. Ich würde es garantiert irgendwo finden, dass ich dann auch die E-Mail entschlüsselt bekomme, aber dann ist es dann einfacher, kurz mehr Culpa zu sagen, zu bitten, das nochmal mit einem anderen Zertifikat zu schicken. Aber okay, super, das wird ja auch vermutlich nicht nur mir so gehen, sondern auch da, dass deswegen einfach auch für unsere Zuhörer den Hintergrund erläutert, warum das so ist, was da passiert und ja, super, dann haben wir da, glaube ich, auch schon mal nochmal ein bisschen mehr Verständnis schaffen können. Was gäbe es zum Thema E-Mail-Verschlüsselung? Also Client und Gateway haben wir schon, Domain-Zertifikate, Personenzertifikate. Was gäbe es da noch, um da das rund zu machen? Oder haben wir damit erstmal die wichtigsten Punkte der E-Mail-Verschlüsselung schon besprochen?
Das sind zumindest die Punkte, die eigentlich in jedem Gespräch aufkommen. Auch nicht selten fangen wir auch nochmal bei Adam und Eva an und dröseln das auf. Also die Unterscheidung zwischen der Verschlüsselung und der sogenannten Signatur, der muss halt nochmal deutlich rausgearbeitet werden. Eine Signatur kann ich als Absender immer aufbringen. Der Empfänger kann meine E-Mail in jedem Fall lesen. Sie ist immer noch ein Klartext, aber sie hat eine Signatur und damit ist sie prüfbar. Insofern der empfangende Client oder der empfangende Server erstmal unterstützt, kann er die Signatur prüfen und feststellen, ja, die E-Mail kommt wirklich von Stefan Zink. Und das Schöne ist, er weiß, sie ist unverändert, inklusive aller Anhänger. Damit kann ich, sag ich mal so die wichtigsten Angreifpunkte eigentlich in so einer E-Mail schon mal erschlagen, dass ich weiß, sie kommt wirklich von Stefan Zink und sie ist unverändert. Weil beides sind immer Themen, die auch heute, und da kommen wir später sicherlich noch zu, in der Spam- und Phishing-Welt durchaus gravierende Angriffspunkte sind. Das sind große Schwachstellen in der E-Mail. Und die Verschlüsselung, die greift dann, wenn ich den Inhalt vor fremden Blicken schützen möchte. Und deswegen, das sind zwei Themen, Signatur, Verschlüsselung, auch mit unterschiedlichen Zielen. Eben einmal der Schutz vor fremden Blicken oder der Schutz oder die Sicherheit, dass ich weiß, sie kommt wirklich von dem Absender und sie ist auch unverändert bei mir angekommen. Gerade beim Rechnungsversand ist das, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich die zu bezahlende Summe auch auf das richtige Konto überweise, wiegt mich das in einer deutlich höheren Sicherheit.
Hat gewissen Charme, definitiv, ja, genau, ja. Jetzt gerade hast du natürlich auch schon wieder ein schönes, was heißt schönes, ein eher nervendes Stichwort genannt, Spam. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben das Thema Verschlüsselung soweit und haben da jetzt so die Basis und das funktioniert. Ich habe den Eindruck auf der einen Seite, ja, es wird irgendwie immer besser, was Spam angeht. Auf der anderen Seite bin ich immer noch hochgradig genervt. Was vielleicht, lass uns gerne erstmal auf dieses, was ist technisch möglich, aber was mein Nervfaktor gerade ist, dass es Spam ist, die, glaube ich, technisch gar nicht erkannt werden kann, weil sie dann über, ich nenne es jetzt mal bösartig, LinkedIn oder sonstiges Spam kommt, die auf einmal alle der Meinung sind, sie müssen darüber Business Networking vielleicht etwas ad absurdum führen. Nur nächstes Mal. Ich glaube, da kann jetzt auch Spam-Filter wenig machen. Da muss man vielleicht drüber nachdenken. Vielleicht muss auch die Plattform drüber nachdenken, was man da machen kann. Aber da wollen wir jetzt erstmal gar nicht rein in das Feld, sondern in den klassischen E-Mail-Verkehr und da auf das Spam-Thema. Da gibt es ja verschiedene Stichwörter, DKIM und sonstiges, SPF. Können wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist das alles? Wofür ist das alles?
Ja, also wer mir in den sozialen Medien folgt, gerade LinkedIn, übrigens deine These unterschreibe ich sofort mit dem Spam.
Okay.
Also wer mir da folgt, weiß, dass das ein Herzensthema ist und ich brenne für die Sache, weil es aus meiner Sicht eine super wichtige Geschichte ist. Und wir schlagen so langsam den Bogen eben von, wir sprachen ja gerade von Authentizität bei E-Mails. Die S-MIME-Signatur, über die wir sprachen, die stellt ja sicher, dass der Empfänger weiß, also ich als Mensch weiß, sie kommt wirklich vom Kasten. Und diese Möglichkeit möchte ich auch den teilnehmenden E-Mail-Servern geben. Und das mache ich eben mit SPF, DKIM und obendrauf gibt es noch eine Richtlinientechnologie, die nennt sich DMARC. Bei SPF ist es so, da sage ich der Welt über einen bestimmten DNS-Eintrag, liebe Welt, das sind die E-Mail-Server mit einer bestimmten IP-Adresse, die dürfen in meinem Namen, also in meiner Domäne, NoSpamProxy.com, die dürfen E-Mails verschicken und sonst keiner. Also als empfangender Server, der jetzt gerade eine E-Mail von NoSpamProxy.com empfängt, der kann das einfach prüfen. Der sieht ja die einliefernde IP-Adresse, guckt dann im DNS nach, in dem sogenannten SPF-Record, darf der das? Mal ganz stumpf gesagt.
Ja.
Und wenn ich jetzt, weil so eine Absenderadresse in einer E-Mail zu fälschen, das kann jeder. Also jeder Zuhörende hier, der vielleicht auch selbst keine technisches Know-how hat, dem gebe ich 10 Minuten und YouTube und dann kann der das. Das ist wirklich, das ist nicht mal hacken, das ist einfach machen.
Wo fängt Hacken an? Aber auch das ist.
Oh ja.
Ja, nein, aber ich weiß was. Ich glaube, es reicht einfach bei Outlook, sich ein Konto einzurichten, eine andere E-Mail-Adresse einzutragen und dann war es das, ne?
Ach, viel zu aufwendig.
Das geht viel
einfacher.
Okay, super. Ich lerne was dazu, gerne.
Also ich als jemand, der es kennt und kann es auf der Kommandozeile innerhalb von ein paar Minuten, also 1-2 Minuten habe ich es fertig getippt, die E-Mail. Und du würdest glauben, sie kommt von Microsoft.
Ja, doch, das kenne ich. Ich habe lang ist ja tatsächlich auch mal Exchange Server 5.5 zertifizieren mich lassen. Ja, lang ist her. Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei. Och, ich fand's ganz cool. Und da haben wir über Telnet letztendlich dann auch mal versucht, E-Mails zu schicken, was nach wie vor wahnsinnig hilfreich ist, um zu gucken, ist der Port auf, kriege ich eine Connection hin und so weiter. Und ja, darüber kann ich auch eine Mail schicken. Die sieht nicht ganz so geil aus, aber ja, geht. Stimmt.
Genau. Und da kannst du ja, da weißt du das ja, kannst du ja Absenderinformationen angeben, die du willst.
Klar, ja.
So. Und deswegen, und wer Telnet bedienen kann und YouTube, der kann das innerhalb von ein paar Minuten erledigen.
Ja,
deswegen
ist das deswegen ganz gut erledigt. Deswegen hatte ich an den Outlook gedacht, weil ich glaube, mit Telnet wird sich da doch schwer tun. Aber wir sind uns einig, es ist sehr einfach. Von daher, genau.
Richtig. Und das auf Serverseite verhindert schon mal SPF. Es gibt durchaus berechtigte Kritik an SPF. Also das alleinige Hilfsmittel ist es nicht. Aber es ist schon erstes sehr, sehr wichtiges Indiz und man sollte es machen. Also ich empfehle es eindringlich. Und mittlerweile komme ich ja auch ohne SPF-Antrag zum Beispiel bei Microsoft und Google gar nicht mehr durch. Wenn ich den nicht habe, kommt die Mail nicht an. Punkt. Was ich super finde. Richtig gut. Es gibt dann parallel dazu ein Verfahren, das nennt sich DKIM. DKIM bringt auch Kryptografie mit ins Spiel. Und das finde ich spannend, weil der Server dann weiß, der Server selber weiß dann auch, dass die E-Mail unterwegs nicht verändert worden ist. Und im Gegensatz zu einer S-MIME-basierten Signatur inkludiert die DKIM-basierte Signatur auch den Betreff. Ne, die kann ich dann auch nicht fälschen. Das ist ganz nett. Ah. Und ein paar andere Felder auch, wie zum Beispiel das Datum in deiner E-Mail. Das kann ich dann auch nicht mehr fälschen. Nicht so ohne weiteres zumindest. Und auch da ist dann schnell klar, es ist der echte Absender und E-Mail ist unterwegs nicht verändert worden. Einfach nochmal mit einem anderen Mechanismus. Im Gegensatz zu SPF überlebt DKIM eine E-Mail-Weiterleitung, die aus meiner Sicht leider Gottes heute immer noch gang und gäbe ist. Also jeder, der irgendwie, keine Ahnung, ein Web.de-Konto hat und jetzt zu Gmail wechseln möchte, richtet dann eine Weiterleitung an. Das heißt, wenn ich demjenigen dann von meinem NoSpamProxy-Konto eine E-Mail schicke, dann kommt die E-Mail-Adresse at NoSpamProxy.com als Absender erst bei web.de an und wird dann weitergeleitet an Gmail. So, Gmail bekommt eine E-Mail mit dem Absender NoSpamProxy.com, aber von einem web.de-Server. Und der darf das ja gar nicht, weil der steht nicht in meinem SPF-Rekord. Das ist ein Problem. Das ist auch die Kritik, die es gibt. Und die an sich technisch teile ich die, klar, die ist nicht abstreitbar, aber das Thema Weiterleitung ist einfach auch ein Problem. Es sollte nicht jeder Server in jedem Namen E-Mails verschicken dürfen. Das ist einfach ein Unding und das kann ich auch nicht mit ist historisch gewachsen begründen. Das ist einfach Unsinn aus meiner Sicht und in heutigen Tagen sowieso. Aber so eine DKIM-Signatur, die überlebt so eine Weiterleitung, sodass dann Gmail checken kann, ja, das ist wirklich eine E-Mail, die von NoSpamProxy kommt, auch wenn sie jetzt gerade aus der 1&1-Welt kommt.
Ah, okay. Das läuft dann mit Zertifikaten, die auf den Servern sind, oder wie kann ich mir das, ohne jetzt zu tief einzutauchen, wie kann ich mir das gut vorstellen?
Wir müssen eine klitzekleine Ebene technisch abtauchen. Ein Zertifikat besteht ja immer aus einem Schlüsselpaar, öffentlicher und privater Schlüssel. Und die beiden, die sind beteiligt bei DKIM. Also das Zertifikat, ich selber sehe das Zertifikat immer so als der Fußzettel an dem öffentlichen Schlüssel, wo drauf steht, dem gehört der Schlüssel und der hat es beglaubigt und das ist so und so lange gültig. Ne? Das ist so das Zertifikat, was man sehen kann. Technisch drunter liegen ja eben immer diese Schlüsselpaare. Und die sind bei DKIM beteiligt, genau. Also der Mail-Server des Absenders hat einen privaten Schlüssel, mit dem er die E-Mail dann DKIM signiert. Und den öffentlichen Schlüssel, den lege ich in meine DNS-Zone, sage, ey, liebe Welt, wenn eine DKIM-Signatur mit dem Namen kommt, kannst du hier den öffentlichen Schlüssel herunterladen und die Signatur damit prüfen.
Da ja viele vermutlich auch von den Zuhörern bei Microsoft 365 sind, muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, ist dort sowas schon per se aktiviert oder muss ich da noch irgendwelche Optionen aktivieren, damit das funktioniert?
Zum Glück nicht. DKIM ist meines Wissens standardmäßig aktiviert. Ich muss es aktiv ausschalten, okay, was ich gut finde. Also das ist ein wichtiger Schritt. Und bei DKIM ist es so, eine E-Mail kann RFC-basiert unendlich viele DKIM-Signaturen haben. Und die prüfende Einheit, die muss alle prüfen. Und wenn eine davon erfolgreich ist, dann gilt die gesamte DKIM-Signaturprüfung als erfolgreich. Okay. Naja, das kann man gar nicht zu viele DKIM-Signaturen aufbringen.
Okay, aber ist ja spannend. Das heißt also, dass wenn man jetzt auf so eine Standardlösung aufsetzt, man da ja schon mal wieder einen ganzen Schritt weiter ist. Heißt also, ich habe mitgenommen, Microsoft, Google und vermutlich einige andere setzen A schon auf diesen SPF-Rekord. Das ist für die total wichtig. Ansonsten nehmen sie mir jetzt nicht mehr entgegen. Dann ist per Standard DKIM definiert. DKIM läuft dann auch. Was können wir noch oben draufsetzen, damit es noch besser wird?
Das Verfahren nennt sich DMARC. Also SPF und DKIM sind Verfahren, die bringe ich auf und der Empfänger kann das dann prüfen. Und bei SPF, bei SPF ist klar, wenn kein SPF-Record da ist, dann hat derjenige keinen und ich kann sagen, ey Freund, du hast keinen SPF-Record, das ist doof. Bei DKIM ist es so, wenn die Signatur nicht da ist, dann kann ich natürlich auch nichts prüfen und ich weiß als Empfänger auch gar nicht, hat der jemals eine aufgebracht. Und diese Lücke stößt jetzt eine Richtlinie vor, die nennt sich DMARC. Also wenn ich für NOS und Proxy komme, für die Domäne, gibt es natürlich eine DMARC-Richtlinie und die sagt der Welt, liebe Welt, wenn ihr eine E-Mail von der Domäne NOS und Proxy komme empfangt, dann müsst ihr zwingend eine SPF-Prüfung machen und ihr müsst zwingend eine DKIM-Prüfung machen. Wenn beides fehlschlägt, dann ist die E-Mail nicht von uns und dann weist sie bitte ab. Letzteres, dieses weist sie bitte ab, das ist eine Policy, also das nennt sich ein P-Schalter innerhalb dieses Eintrags, der Policy-Schalter. Und den kann ich auf drei unterschiedliche Weisen handhaben. Ich kann sagen, nimm sie erstmal an, weil ich bin gerade noch so in der Erprobungsphase, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich gerade stehe.
Okay.
Dann gibt es den Quarantine-Schalter, also pack's erstmal in Quarantäne. Und es gibt den Reject-Schalter. Und das ist dann, letzteres ist dann das Ziel, wo man hin sollte. Die harte Stufe, ne? Da steht dann drin, nee, ich habe meine E-Mail-Umgebung soweit im Griff und ich weiß, woher gewollte E-Mails von mir kommen. Alles ist gepflegt und wenn jetzt beide Prüfungen fehlschlagen, dann weiß sie doch bitte ab. Sodass der empfangende Server dann sicher sein kann, okay, die E-Mail kommt jetzt nicht von NOS und Proxy.com. Man kann sie abweisen. Unabhängig vom Inhalt, das ist das Schöne dabei.
Cool.
Also die E-Mail ist authentifiziert, so kann man es dann sagen.
Super spannend, weil tatsächlich, ich habe gerade ganz viel gelernt, heißt, wir haben eigentlich zwei Technologien und das andere ist eigentlich nur, wie du ja schon sagst, auch die Richtlinie, die einfach dann vorgibt, was zu prüfen ist und wie ich damit umgehe, wenn ein Prüfergebnis vorliegt, egal was auch immer das ist.
Und jetzt kommt das Sahnetröpfchen noch oben drauf mit Schokostreuseln. Möchte, ja, halt, ich schnall dich an. Ich kann als Domain-Inhaber informiert werden. Also die DMARC-Richtlinie sagt nicht nur aus, weist die E-Mail ab, wenn die beiden Prüfungen fehlschlagen, sondern informiere mich bitte auch darüber. Also ich weiß, ich bekomme auf einmal ein sehr rundes Bild von der E-Mail-Welt und wer versucht, in meinem Namen E-Mails zu verschicken. Also für die NetAtWork-Domain, also wir haben ja viele, ne, NetAtWork.de, NOS und Proxy.com und natürlich .de. Für diese Domain kann ich ziemlich sicher sagen, wie oft die versucht wird zu verwenden für irgendwelchen Spam- oder Phishing-Gebrauch. Weil ich diese Reports bekomme von den einzelnen Servern, die dann sagen, hey, wir haben heute also immer so auf 24 Stunden werden die zusammen aggregiert. Und dann steht da drin, in den letzten 24 Stunden haben wir 42.000 Mails bekommen von der NOS und Proxy.com Domäne. Und davon haben wir 90% angenommen, da war alles safe. Aber 10% haben wir abgewiesen, weil die kamen von den und den und den Servern. Und dann sehe ich ziemlich genau die IP-Adressen, die versucht haben, in unserem Namen eine E-Mail zu versenden.
Okay, das könnte jetzt natürlich einfach etwas sein, wo man vergessen hat, den mit in die Liste zu nehmen. Das hilft wieder für Teil 1, wenn ich in der Konfigurationsphase bin.
Genau.
Aber es kann eben auch sein, dass es dann eben eine bösartige Verwendung ist, die ich dann, ja, was mache ich damit? Zeige ich das dann an? Beobachte ich das? Wie gehst du damit um?
Letztendlich beobachte ich das aber, ne? Also kann ich das zur Anzeige bringen, aber letztlich weiß ich ja nicht mal, was da verschickt worden ist. Also eine Anzeige ist, denke ich, schwierig bis unmöglich, weil ich nicht weiß, was da verschickt worden ist. Ich weiß nur, dass etwas passiert ist, aber mehr auch nicht. Aber was ich damit halt in den Griff kriege, das hast du schon ganz gut beschrieben, gerade in größeren Konzernen, wenn dann bitte, liebe Marketingagenturen, nehmt es mir nicht übel, aber häufig seid ihr die Schuldigen, die kaufen dann irgendwelche Newsletter-Tools ein oder Massenmailer-Tools und die fangen dann an, E-Mails zu verschicken, ohne das mit der IT abzusprechen. Also an der Stelle sei der Appell an alle Abteilungen gestattet, sprecht mit eurer IT, bevor ihr sowas macht. Die wollen sowas wissen. Nicht einfach machen, weil so etwas dann in aller Regel in die Hose geht. Ne? Ich muss das halt in meine SPF-Records mit aufnehmen, ich muss DKIM einrichten und dementsprechend auch meinen DMAG-Eintrag anpassen. Ne? Also das ist dann halt wichtig. Also ich bekomme sehr schnell mit, wenn irgendwelche Abteilungen dann an der IT vorbei irgendetwas eingekauft haben im Bereich E-Mail.
Das ist doch mal schön. Eine Kontrolle der Anwender. Yes. Ja. Mal wieder aufpassen. Es fällt mir gerade so was Böses ein wie Betriebsrat, aber nein, in dem Fall denke ich mal, ist es ja sinnvoll, weil es ja auch nicht um die Kontrolle der Anwender geht, sondern letztendlich einfach darum, ein funktionierendes System zu haben und dafür zu sorgen, dass die Daten dahin kommen, wo sie hin sollen und die anderen abgewehrt werden können.
Ja, vor allem geht es ja, also ich will es ja als IT-Abteilung auch unterstützen. Ich habe ja ein vitales Interesse daran, dass das Marketing erfolgreich ist, dass die Zustellqualität stimmt, ne? Und wenn ich halt den SPF-DKIM-Eintrag nicht setze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail, die teuer bezahlte Newsletter-E-Mail nicht ankommt beim Empfänger, einfach mittlerweile sehr hoch. So, entweder wird sie gar nicht angenommen oder landet in irgendwelchen Spam-Quarantäne-Ordnern und versauert da. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass die E-Mail im Posteingang landet des Empfängers. Ist ja meine Werbung, ist ja legitime Werbung.
Ja, definitiv.
Dafür ist das wichtig.
Wie ist das mit der Richtlinie? Ist die auch schon, wenn ich jetzt wieder bei den Großprovidern bin, ist das da auch schon aktiviert oder muss ich da dafür noch was aktiv tun?
Nee, das muss ich immer aktiv machen. Also diese DMAG-Richtlinie, meines Wissens nach, die großen Provider unterstützen das alle immer noch nicht bei Default. Man kann da Werte setzen, ja, aber ich muss schon wissen, was ich da tue und dass ich es tun muss.
Okay, weil dann ist das ja vielleicht nochmal der Appell oder einfach mal der Hinweis auch für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade zuhören und damit zu tun haben, sich mit dem Thema mal intensiver auseinanderzusetzen. Weil für die ersten beiden haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich ist das schon aktiviert und da kann man sich ein bisschen schlafen legen. Aber zumindest bei dieser doch relativ coolen Möglichkeit, wie hattest du das eben genannt, Sahnehäubchen mit Schokostreuseln oben drüber. Das hört sich ja wirklich cool an und das wäre dann spannend, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt und guckt, ob es da eben noch die Möglichkeit gibt, das entsprechend auch zu aktivieren. Mega. Eigentlich, aber ich befürchte ja nicht, aber eigentlich müsste damit das Thema Spam ja erledigt sein. Aber welche Einfallstore haben wir doch noch und warum kriege ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber doch noch so viele Mails, wo man denkt, ach nee, bitte nicht schon wieder.
Ja, also letztendlich, damit kann ich schon gut was aus dem Feld schlagen, indem ich einfach die Authentifizierung prüfe. Aber das heißt nicht, oder auf der anderen Seite heißt es nicht, nur weil eine E-Mail SPF DKIM DMAG authentifiziert ist, dass sie kein Spam enthält. Das heißt es ja am anderen Seite nicht. Auch die Bösen haben das erkannt, dass es eigentlich ganz cool ist mit so einem Eintrag. Und allein das ist Grund genug für alle Unternehmen dieser Welt zu sagen, okay, ich will nicht ins Hintertreffen gegenüber den Bösen dieser Welt geraten. Ich mache diesen Eintrag, weil die machen es auch. Das kostet sie nichts und sie machen es und damit ist die Spam- oder Phishing-Mail auch DKIM-SPF geschützt. Ne? Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber das sagt erstmal nur aus, sie kommt wirklich von da, wo sie vorgibt zu sein. Bezüglich des Inhaltes habe ich noch keine Analyse gemacht. Die kommt jetzt noch on top dazu. Das ist ein ganz anderes Feld. Da muss ich dann reinschauen, ne? Welche Anhänge sind dran, welche URLs sind in der E-Mail. Und das sind ja die eigentlich gefährlichen Inhalte der E-Mail.
Absolut. Ja.
Darüber kommt dann die Malware rein, entweder direkt über den Anhang oder über eine URL, die ich gerade angeklickt habe. Das sind die eigentlichen gefährlichen Inhalte. Wenn man jetzt mal den klassischen CEO-Fraud ausblendet, wo dann der Lesende, der Empfänger, der eigentlich gefährliche Inhalt ist und dann das tut, was in der E-Mail steht. Ne?
Ja. Okay, und das ist vermutlich auch eine der Lösungen, die ihr mit anbietet, ne? Mit dem No-Spam-Proxy, dass der da eben tiefer reingeht und untersucht.
Richtig. Also erstmal machen natürlich die Standards, also wo kommt die E-Mail her? Dazu gehört ein klassisches IP-Blocklisting-Verfahren. Wir gucken nach, ist die IP-Adresse irgendwo schon bekannt? Ist sie bei uns bekannt? Ist die gut oder schlecht? Dann eben die Authentifizierungsmechanismen, die wir gerade schon besprochen haben. Und dann erst gucken wir in die E-Mail rein und gucken mal, was wollen wir denn hier empfangen? Also dann prüfen wir die Links, wir prüfen die Anhänge, kennen wir die schon? Ist da ein Virus drin? Ja, nein. Sind das Anhänge, die der Administrator vielleicht gar nicht haben will? Also das ist so auch so ein Thema, da rede ich schnell eine Stunde drüber. Nein, das kann man mit zwei Sätzen gerne erschlagen. Also ich bin großer Fan von dem Begriff E-Mail-Firewall, weil jeder Mensch, der schon mal eine Firewall administriert hat, macht das ja so, ich mache erstmal alle Ports zu, dass von außen nichts reinkommt und dann mache ich die Ports auf, die ich wirklich brauche. Das ist super, das macht jeder da so. kein Mensch oder kaum jemand macht es im Bereich E-Mail-Anhänge. Die lassen erstmal alles zu und sperren dann irgendwann mal so nach ein paar Monaten, wenn es nervt, E-Mails, die ausführbare Anhänger haben. Damit fängt es ja da an, ne? So die Klassiker, ja. Badge, PIF, SCR, wie sie alle heißen, das sperren sie irgendwie alle, aber den Rest nicht. Über diese Formate kommt nur seit längerem nichts, also kaum noch was an, so muss man sagen. Das sind dann eher andere Formate, die, mit denen ich aber vielleicht gar nichts zu tun haben will. Das sind alte ZIP-Formate. Ich habe vielleicht gar kein Programm, um sie zu öffnen. Aber trotzdem nehme ich den Kram entgegen. Das ist Unsinn. Also wenn ich weiß, ich habe kein Business Case für diesen Anhang, warum nehme ich ihn dann an? Also man muss den Spieß umdrehen, sagen, ich nehme E-Mails mit Anhängen nicht an, außer E-Mails, die Anhänge haben, die ich wirklich brauche. Also die klassischen Office-Formate, irgendwie eine PDF-Datei vielleicht, gezielt ZIP-Container vielleicht, ne? Also wenn ich sage, okay, ich brauche ZIPs, aber dann wirklich nur mit die mit ZIP-Format und nichts anderes. Oder andere Zeichenformate, Bildformate, die kann ich entgegennehmen. Aber den Rest sperre ich aus, weil dann kann ich auch nachts ruhig schlafen, wenn ich wieder weiß, es ist ein neuer Virus unterwegs, der kommt mit 42 anderen Varianten daher. Und um dir mal ein Gefühl dazu, schätz doch mal, jetzt habe ich eine Frage an dich, einen Tipp ab, aus dem Bauch heraus, wie viel unterschiedlichste Malware-Varianten kommen pro Tag auf die Welt? Gib mal einen Tipp ab.
Ich hatte mal so eine ganz schlimme Zahl, die lag irgendwo bei 300.000, aber ich weiß nicht, ob die
ist richtig. Die ist richtig.
Okay.
Also 300.000 unterschiedliche Schadprogrammvarianten pro Tag. Ich glaube, da wird schnell klar, dass ich mit einem klassischen Pattern-File einfach nicht nachkomme, ne? Das klar. Da müssen andere Verfahren her.
Ja.
Und je mehr ich einfach durch so Pauschalität aus dem Feld schlagen kann, umso sicherer bin ich.
Bin ich komplett bei dir, weil es ja auch vor allen Dingen, und das ist ja dann hinter das eigentliche Thema, der Mensch als Schnittstelle einfach Verunsicherung mit sich bringt, ne? Genau. Wenn ich da irgendwie eine Datei bekriege, und ich glaube, eines der Klassiker ist ja nach wie vor die Bewerbung, die dann reinkommt, wobei ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Das war ein Kollege auch im Systemhaus, die haben eine Anfrage bekommen von einem durchaus weltweit agierenden Immobilienmakler für IT-Systeme. Also sie sollten dort ein Angebot abgeben, es war auch eine Ausschreibungsunterlage, und weitere Informationen holen sie sich bitte unter folgendem Link. Und der Link war aber nicht als Link hinterlegt, sondern als Bild. Und da war der Virus dann. Also das war schon richtig perfide, und da es aber diese Anfrage an ein Systemhaus ging, haben die natürlich erstmal gedacht, oh, das müsste passen, das ist eine Anfrage, das ist ein glaubwürdiger Kunde, der dort anfragt. Irgendein Mechanismus hat dann offensichtlich zugeschlagen, damit dann dieser Virus nicht hinterher losfeuern konnte. Aber das fand ich schon als Beispiel, wo ich dachte so, okay, da hat sich jemand echt Mühe gemacht. Also im Positiven wie im Negativen. Aber also Bewerbung, beziehungsweise in dem Fall war es eben eine Anfrage. Bei beiden freut man sich. Kriege ich eine Bewerbung, freue ich mich und will sie öffnen. Kriege ich eine Anfrage vom Kunden? Hey, ja, natürlich, ist ja super, ne?
Genau. Ich möchte nicht zu werblich werden, aber es gibt ja auch Verfahren, um auch das nochmal ein Stück weit zu vereinfachen und auch dem User eine Hilfe an die Hand zu geben. Wir haben ein Verfahren, das nennt sich Level of Trust. Das ist eigentlich total easy. Der NoSumProxy guckt sich die ausgehenden E-Mails an und weiß damit, mit wem kommuniziere ich denn überhaupt. Sodass beim Empfang sichergestellt werden kann, okay, den externen Absender, den ich hier gerade jetzt behandeln muss, den kenne ich oder den kenne ich nicht. Und dann kann ich soweit das einstellen, dass man sagt, okay, so gerade so kritische Formate. Mein Lieblingsbeispiel ist das alte DOC-Format, DOC-Dateien. Ich sag's einfach mal, unsere Entwickler sagt immer, das ist ein bitchiges Format, weil da kann ich echt alles wunderbar drin verstecken.
Okay.
Sorry, also kannst es raus-Xen, aber so, das ist der beste Begriff dafür.
Passt schon.
Da kann man wunderbar Viren drin reinschleusen, und deswegen ist es schon ein sehr gefährliches Format, was eigentlich auch gar nicht mehr verwendet werden sollte. Leider Gottes kommt es aber immer noch vor. Es ist nun mal noch in Verbreitung, und manchmal will ich die haben und manchmal nicht. Und Bewerbung ist ein super Thema dafür. Ja. Und wenn ich doch weiß, dass ich den Absender nicht kenne, kann ich mich entscheiden, okay, dann nehme ich dieses Format auch nicht an. Wenn ich den Absender sicher kenne, und da hilft mir jetzt auch wieder das SPF-DKIM-Verfahren oder eine SMIME-Signatur, ich kenne ihn und weiß auch, dass er das sicher ist, dann nehme ich das Verfahren an oder dieses DOC-Format. Und dann gibt es wiederum nochmal zusätzliche Mechanismen. Wir können solche Formate in ein sicheres PDF wandeln, sodass dann diese ganzen Automatismen oder eine Malware, die sich dahinter versteckt, die bleibt dann bei uns am Gateway hängen, und der Empfänger bekommt, ich nenne es gerne, ein Röntgenbild. Du magst es ja auch nicht, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey Doc, ich habe Schmerzen im Arm, und der zückt gleich sein Skalpell, um nachzugucken, was los ist, finde ich jetzt nicht so cool, ne? Also das
Bild gefällt mir überhaupt nicht.
Siehst du? Und da mag ich es lieber, wenn er erstmal eine bildgebende Maßnahme einleitet. Und genau das machen wir mit Notion Proxy auch. Ne? Wir machen erst eine bildgebende Maßnahme, wir nehmen das Word-Dokument, packen das in PDF und der Empfänger kann erstmal gucken, was erwartet mich denn überhaupt? Mhm. Und damit kann ich auch schon viel aus dem Feld schlagen.
Okay, das hört sich super an. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist krass, wie schnell wir mit diesem Thema hier von einem Thema zum nächsten hüpfen. Cool. Eine Frage, die natürlich in aktuellen Zeiten immer kommen muss und ich glaube, auch da wieder gibt es verschiedene Blickwinkel, ist AI, KI und wie auch immer. Sowohl die Seite, wie denkst du, wird das von den, ich nenne es jetzt mal Angreifern genutzt, gerade auf dem Weg der E-Mail, als auch umgekehrt, habt ihr oder gibt es im Bereich eben der Authentifizierung, eben im Bereich der Sicherheit auch schon Mechanismen, um ja damit eine Gegenwehr dann noch zu haben?
Also beides klares Ja. Und auf der Angreiferseite, das wirst du ja selber wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Du bekommst nicht mehr so diese klassischen Spam-Mails von früher, die in einem schlechten Deutsch oder schlechten Englisch geschrieben sind, viele Rechtschreibfehler, sondern die sind 1A-Sahne ausformuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die durch eine KI generiert worden ist, ist einfach super hoch. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das da verwendet wird. Ich denke, das ist auch Common Sense so in der E-Mail-Security-Gemeinde, dass das passiert. Und auf der Gegenseite, also da, wo wir sind, diejenigen, die es ablehnen sollen, wir nutzen das natürlich auch. Aber da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich war da neulich in einem Podcast genau zu diesem Thema zu Gast. Wir haben kein generatives Problem. Also wir müssen nichts generieren, sondern wir wollen ja etwas prüfen lassen durch eine KI. Und wir haben einfach gelernt, es ergibt keinen Sinn, die komplette E-Mail so zu nehmen und der KI zu sagen, hey, sag mir, ist das gut oder schlecht? Das funktioniert nicht gut. Die Fehlerrate ist einfach extrem hoch. Das heißt, wir gehen den Weg, wir filetieren das Ganze so ein bisschen und picken nur bestimmte Stückchen aus der E-Mail raus und diese, ich nenne es gerne Indizienkette, die gebe ich dann der KI A zum Lernen und B zum Bewerten. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das ist auch immer nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Also wir kriegen eine Antwort und dann laufen noch andere parallele Prüfungen, die E-Mail nochmal, also gerade Anhänge nochmal anders prüfen. Aber das ist ein wunderbares zusätzliches Instrument, um sowas nochmal zu überprüfen.
Hört sich gut an. Hast du schon davon gehört, weil das ist meine Theorie, aber ich weiß nicht, ob das schon stattfindet, dass die KI auch individuelle Mails macht, also dass die sprachlich mittlerweile perfekt sind, ist ja keine große Kunst mit der KI, behaupte ich jetzt mal. Nee, aber dass ich im Grunde genommen nochmal den Schritt weitergehe und sage, okay, ich will jetzt eine Mail an den Stefan schicken und gucke mal, was finde ich denn über den im Internet und könnte ja nochmal einen persönlichen Bezug in diese Mail nehmen, was ja das Vertrauen eigentlich erhöht, dass du sagst, ja natürlich, das bin ich, damit bin ich richtig angesprochen und werde jetzt auf jeden Fall das Ding öffnen. Habt ihr davon auch schon gehört, was mitbekommen?
Wir vermuten es. Also wissen tun wir es nicht, aber wir vermuten es. Und ich meine, gut, ich mache ziemlich viel im Internet, in den sozialen Medien. Du kannst ja mal die Einschlägen KIs nach meinem Namen fragen und du kriegst eine Antwort. Und die ist gar nicht so schlecht. Das ist echt erschreckend. und darum kann ich sicherlich eine E-Mail generieren lassen. Ich habe es noch nicht versucht. Das werde ich nach unserem Podcast direkt mal machen. Bin ziemlich sicher, dass es gar nicht so schlecht funktionieren wird.
Ja, ich denke auch, und wir stehen ja nach wie vor bei dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz ja eigentlich noch in den Startlöchern, ne? Also insoweit wird das sicherlich nochmal ein Thema werden, wo auch im Bereich Awareness und wie können wir überhaupt die Mitarbeiter mehr noch an die Hand nehmen, damit sie da nicht drauf reinfallen, weil ich sag mal, das Risiko ist ja extrem hoch, selbst wenn ich eben technisch die ganzen Möglichkeiten habe, wenn dann eine Mail kommt, die thematisch passt, die auf mich passt, wo ich sage, oh super, ja, das stimmt, da war doch was. Ich will auch gar nicht über die Anwender sprechen. Ich weiß, ich selber klicke auch da drauf. Ich habe immer nur die super Ausrede bei uns intern, ich muss ja testen, was die Kollegen machen, wenn die bei uns eine Phishing-Kampagne machen. Glaubt man mir mittlerweile auch nicht mehr, insoweit. Aber
zu oft benutzt.
Ja, definitiv zu oft benutzt. Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich eine gute Möglichkeit. Ja. Was hätten wir denn noch für Themen? Weil zeitlich, glaube ich, haben wir schon viele Themen gerade mit reingebracht. Gibt es noch irgendwas, bevor wir hier einfach auseinandergehen, wo du sagst, oh, da haben wir mal ein ganz wichtiges Thema vergessen? Oder sind wir schon rund?
Wir sind weitestgehend rund. Also die coolsten Themen, denke ich, haben wir soweit abgeklappert. Es gibt natürlich noch, ja, vielleicht soll das noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man Anhänge entschärfen kann, eben indem ich ein Röntgenbild ausmache, ein PDF zum Beispiel. Und ich hatte ja gesagt, dass es als zweiten Angriffsvektor immer noch die URL gibt. Und was mache ich denn mit der? Das ist ja auch, und das ist ja ein Angriffsvektor, der aus meiner Sicht noch viel, viel extremer ist als ein Anhang. Weil ein Anhang, der ist so, wie er ist und hängt an der E-Mail und da muss ich als Angreifer jetzt davon ausgehen, das ist ja wie beim Angeln mit einem richtigen Köder. Ich muss davon ausgehen, dass dieser Köder jetzt auch funktioniert. Genauso funktioniert mit dem Anhang auch. Eine URL, die kann ich noch so ein bisschen steuern. Also als Beispiel, konkretes Beispiel, ich weiß als Angreifer, wann hat denn der Mail-Server auf der gegenüberliegenden Seite die E-Mail empfangen? Und der prüft das vielleicht sogar, was ich ihm jetzt schicke über die URL. So, beim Empfangen ist da vielleicht noch das süße, knuddelige Katzenvideo dahinter, hinter der URL. Aber wenn ich jetzt weiß, jetzt hat er sie entgegengenommen, jetzt zähle ich noch bis 10 und dann mache ich eben nicht mehr das Katzenvideo dahinter, sondern ich ändere den Inhalt. Und dann ist da die Malware dahinter. Katzenvideo mit Malware. So, was mache ich denn dann? Ich als Gateway bin dann machtlos. Ich sehe es dann nicht mehr. Ja. Aber es gibt Mechanismen, um auch das auszubiegen. In diesem Fall schreiben wir die URL einfach um. Und sobald der User draufklickt, die sogenannte Time of Click, dann sehen wir die URL noch einmal. Und dann stellen wir fest, ups, das Katzenvideo hat jetzt auf einmal eine Malware mit dabei. Ne? Also so etwas gibt es auch, um sich dagegen solche Angriffe auch zu schützen.
Das ist echt nochmal ein guter Punkt. Von daher, das macht's wirklich super rund. Krass. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden über dieses Thema weiter reden.
Das geht.
Ja. Ja, definitiv. Und du bist so begeistert, von daher mega cool. Aber ich glaube, die Zuhörer haben sich jetzt dann irgendwann doch einen Feierabend verdient. Und ich glaube, sie konnten hoffentlich ganz viel mitnehmen. Also ich selber konnte ganz viel mitnehmen. Von daher von meiner Seite herzlichen Dank für sehr den sehr, sehr sympathischen Austausch. Hat mir richtig Spaß gemacht, aber auch für die spannenden Inhalte. Also insoweit vielen Dank für deine Zeit. Und
gerne, hat Spaß gemacht.
Für die Zuhörer, wenn Wünsche sind, wenn es Anregungen gibt, wenn es Fragen gibt, gerne an info@teletrust.de. Wir routen das dann entsprechend weiter. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also tschüss.